Wenn du deinen Gott triffst, sag ihm, er soll mich in Ruhe lassen. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Martin, war dein Körper bereit für Berserk? Sind Körper bereit für Berserk, bevor sie es lesen?
Ich dachte, ich bin bereit für Berserk und du empfiehlst mir da einen Action-Manga, wie es viele gibt. Dann aber trifft dich der Schlag so hart, da brauchst du eine Umarmung. Irgendwann kommt der Punkt bei Berserk, da brauchst du eine Umarmung.
Ja. Und du liest das alleine für dich und du hoffst, dass jemand da ist, den du umarmen kannst und dem du erzählen kannst, was du gerade Schlimmes gesehen hast oder gelesen hast.
Und wenn dein Kopf dann abends im Bett nicht gestreichelt wird, dann schläfst du nicht ein.
Nee, nicht mal deine Tränen bringen dich in den Schlaf.
Ja, genau.
Um meine Frau zu zitieren, als wir, es gibt dazu auch eine Filmtrilogie, und als wir die geschaut haben, hat sie gesagt, sie will das nie wieder sehen.
So, ich hoffe, der Teaser ist gemacht. Worüber sprechen die zwei da? Wir sprechen über den Manga Berserk. Das ist heute das große Thema der Folge, denn der Maxe, der hat mir schon öfter nahegelegt, mir diesen Manga zu holen, zu lesen. Den gibt es mittlerweile in verschiedenen Auflagen.
Mhm.
Und ja, ich habe nichts erwartet und habe mir dann nach und nach einfach mal alle Bände geholt und fand es so geil, ja, dass wir jetzt drüber sprechen müssen, weil da gibt es so viel zu sagen. Der Manga hat so viele Überraschungen parat. Der füllt auf jeden Fall eine Folge.
Ja, vor allem ist es, also die Folge jetzt ist nicht irgendwie wie so eine große Rezi, so wie wir es halt sonst machen, sondern wir gehen da schon sehr viel tiefer rein, weil gerade Berserk hat so viel Fleisch am Knochen, worüber du reden kannst, und so viele Thematiken und so viele Sachen, auf die du achten kannst. Also der ist nicht umsonst sehr, wie sagt man dann im Deutschen, im Englischen sagt man influential, also der war sehr nachhaltig.
Einflussreich.
Ja. Der ist extrem einflussreich in Japan. Nicht nur für die Manga-Branche, auch für die Spielbranche. Für alles im Prinzip. Also das Ding ist bei uns, es ist bei uns kein Geheimtipp. Das ist es nicht. Aber es ist sehr, sehr einflussreich. Und da kann man, also da könnten wir Folgen über Folgen theoretisch mitfüllen. Wollen das Ganze jetzt aber mal in eine Folge pressen. Und da gibt's richtig, richtig geil viel zu erfahren.
Richtig. Um euch abzuholen, gibt es jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung darüber, was in Berserk so abgeht, weil es gibt hier insgesamt 40 Bände.
Ja.
Und das brechen wir jetzt mal auf diese Podcast-Folge ein bisschen runter. Und zwar ganz wichtig, Spoilerwarnung, wir erzählen ein bisschen viel, wir gehen tief in die Materie. Das heißt, wer das noch lesen möchte, der hört vielleicht erstmal nur die ersten 10 Minuten zu und dann nicht mehr.
ja,
weil... Nach der Begrüßung dann ausmachen.
Ja, ganz genau, weil da gibt es nämlich ein Event und das ist schon, das ist richtig fetter Spoiler.
Ja. Also, in Berserk, da geht's brutal zu, da fließt reichlich Blut und mit Misshandlungen wird nicht gespart. Wem das zu viel ist, wer sowas nicht mag, der sollte Obacht geben, denn, ja, Gewalt steht da an der Tagesordnung, sage ich mal. In Berserk begleiten wir den Krieger Guts. Bereits seine Geburt, die war nicht ohne. Das Elend begleitet ihn durchs ganze Leben. Er wird als Kind sexuell misshandelt, weil sein Ziehvater seinen Körper für Geld anbietet. Wut und Hass wachsen eben dadurch in ihm. Er wird seltener und er wird immer stärker, weil halt ja diese Wut in ihm auch immer größer wird. Und die spiegelt sich auch in seiner Art zu kämpfen wieder. Berserk, hier ist dann der Name Programm. Irgendwann schließt er sich den Falken an, der Guts, einer Söldnerbande, wo er dann zum ersten Mal sowas wie Kameraden findet und dann im Laufe der Geschichte auch die große Liebe. Der Anführer der Falken ist Griffith und zu Beginn schaut Guts noch so ein bisschen zu ihm auf. Doch so wie Guts lernen auch wir ihn hassen, weil er eben durch diesen Griffith alles verliert, seine Kameraden und eben seine Liebe. Und ja, Guts will Rache und um diese zu kriegen, muss er immer, immer stärker werden, immer stärkere Feinde besiegen. Ja, wir bewegen uns in einer Fantasy-Welt voller Dämonen, Geister und Götter. Ganz oben stehen die Godhand. Das sind die fünf übelst krassesten, ja, Ficker, sage ich mal, ja, die auf dieser Welt bestimmen, was abgeht. Und das sind sozusagen jetzt mal die Basics, die man wissen muss, um dieser Folge folgen zu können. Maxe, was gibt's noch so zusammenfassend zu sagen über Berserk?
Wenn ich Guts in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, ein Mann, der zu wütend ist zum Sterben.
Das trifft ziemlich gut, denn es ist wirklich in vielen Szenen dieser Rachegedanke, dass er noch was vorhat, dass er jetzt nicht sterben kann.
Ja, was wichtig ist zu sagen, dass diese Geschichte absolut und überhaupt gar keine Rachegeschichte ist. Also sie ist es natürlich schon und sie fängt auch damit an. Da kommen wir später dann nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Guts, über die Hauptfigur im Detail sprechen. Aber die Rache ist tatsächlich nur so, keine Ahnung, das sind die Räder, auf dem das Auto fährt. Da gibt's so viel mehr, das auf Rache zu kondensieren oder runterzukochen, das würde dem überhaupt nicht gerecht werden. Ja, über die Geburt von Guts sprechen wir gleich auch noch. Nee, zum Inhalt passt es. Brauche ich gar nichts zu sagen. Hast du ja sehr gut zusammengefasst.
Dazu Rache will ich noch sagen, ich sag's mal so, die Rache ist ja so ein bisschen der rote Faden, aber auf dem Weg dahin passiert sehr viel. Da passieren sehr viele Kämpfe, sehr viele Abenteuer. Wir lernen sehr viele Figuren kennen und man lernt auch diese Welt immer ein bisschen mehr kennen, wo man sich auch ein bisschen drin verlieren kann. Vor allem in den einzelnen Bildern kann man sich verlieren.
Und oh ja.
Damit kommen wir nämlich auch zur Kunst von Berserk. Wir gehen quasi jetzt von außen, von dem, was wir sehen, nach innen. So gestalten wir das jetzt ein bisschen.
Ja, genau, weil diese, also ich meine, man kann in einem Comic oder einem Manga oder einer Graphic Novel oder was auch immer, man kann es so und man kann es so zeichnen. Es gibt so relativ grob gezeichnete Mangas oder Comics und es gibt Berserk. Und das, du merkst richtig, dieser Manga, der lief oder läuft theoretisch seit Ende der 80er bis heute und du merkst, wie der sich kontinuierlich gesteigert hat, in dem, wie er gezeichnet hat. Und ich persönlich finde es unfassbar verblüffend, wie konsistent auf einem extrem hohen Niveau der gezeichnet hat. Also wie hoch der schon angefangen hat, der Kentaro Miura, und wie viel besser er noch geworden ist. Und die Bilder zum Schluss, da findest du nicht einen Fuck-up. Nicht ein Gesicht, das irgendwie schief gezeichnet ist, nicht eine Proportion, die nicht passt. Anatomie, Mimik, Panoramen, Action-Szenen, Gore, der kann alles zeichnen. Das ist komplett irre. Also wenn man auch nur ein bisschen Sinn für Kunst hat oder für Kunst, würde ich schon so sagen, dann findet man da auf jeden Fall was drin. Also der Stil von dem und die Tiefe und wie der zeichnet, ich weiß nicht, wie lange der gebraucht hat für ein Panel, aber das ist einfach komplett irre. Das fickt meinen Kopf, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das merkt man wirklich schon im ersten Band. Es hat alles so ein bisschen diesen 90er-Flair. Mhm. Ich weiß gar nicht, woher der immer kommt, dieser 90er-Flair. Aber der sieht so ein bisschen älter aus. Aber diese Linien und so, die sind alle so klar. Da sitzt jeder Handgriff. Mhm. Und Berserk hat, Mangas sind ja zu 99% immer schwarz-weiß. Aber Berserk hat so ein Schwarz, das habe ich noch nie erlebt. Ne? Irgendwie, ja. Der könnte dir eine schwarze Wand malen, eine komplett schwarze Wand und einen Schatten, der auf diese Wand fällt und du würdest trotzdem noch beides irgendwie wahrscheinlich unterscheiden können. So, ach, hier ist Schatten und da ist Wand. So gut ist es. Also, ich weiß nicht, diese Kontraste da drin, hervorragend.
Ja, ja.
Ich bin ein großer Fan dieser Kunst. Und ja, ich habe das gesehen und mir kam so vor, so man, als würde er für jede einzelne Seite Stunden brauchen. Mhm. So gut gezeichnet ist das.
Und mich hätte tatsächlich mal interessiert, wie lange er für so ein Panel gebraucht hat. Vielleicht kann man das mal recherchieren. Aber das ist eben, da ist wirklich jedes Panel teilweise so ein kleines Kunstwerk. Und auch wenn du manchmal so doppelseitige große Bilder hast, wo dann der Guts mit seinem Riesenschwert in irgendwelche Leute reinhackt, dann ist auch dieser Gore und was da passiert, da kannst du so viel Kleinigkeiten drauf entdecken. Und das hatte, also der Mangaka hat auch angegeben, dass er Inspiration hat er angegeben, Hieronymus Bosch, und den kennt man am ehesten, den Zeichner oder Maler von seiner Darstellung der neun Höllenkreise von Dantes Göttlicher Komödie. Und der hat, und Hieronymus Bosch hat, wenn man die Bilder sieht, der hat auch immer so ganz viele kleinteilige Sachen und du kannst ganz viel verrückte Sachen darauf entdecken und das hat er irgendwie adaptiert in dem Manga und das ist einfach komplett irre. Das ist, da, man kann diesen Manga alleine schon für die Bilder theoretisch lesen.
Ja, was man wissen sollte, wenn man Berserk in die Hand nimmt, es gibt sehr viel Krieg in Berserk, sehr viele Schlachten und sehr viele Doppelseiten, auf denen man sieht, wie sich berittene Truppen angreifen. Und das ist nicht so, dass die Leute im Hintergrund einfach kleiner werden und verschwimmen und man soll quasi interpretieren, so ja, die Schlacht geht da hinten weiter, sondern du siehst jeden einzelnen Soldaten, wie er gerade kämpft. Das ja. heißt, du kannst da wirklich das ganze Bild abscannen, das ist so verrückt, das glaubt man gar nicht. Da kannst du dir wirklich jedes einzelne Gesicht anschauen, links und rechts überall ein bisschen was nachgucken, wer gerade wie zuschlägt. Das ist saukrass.
Ja, ich weiß auch nicht, wie man das zeichnet. Das ist, also, das ist, ja, da habe ich keine Worte für.
Nee, und so ist es dann eben auch auf Doppelseiten, wenn, wie du schon gemeint hast, wenn irgendwelche Gore-Szenen sind und da ist der Guts und er schlägt mit seinem Riesenschwert zu und trifft den Gegner, dann sieht es auch immer so aus, als würde er den Hieb gerade noch ausführen. Mhm. Also irgendwie bewegen sich die Bilder dann doch, weil der das Blut irgendwie so komisch spritzen lässt und so, da sieht nicht alles aus wie so, jetzt ist eben der Schlag passiert und das ist das Ergebnis, sondern wir sind mittendrin. So wirkt das.
Ja, man fühlt das Gewicht des Schwertes, das er benutzt.
Ja, das trifft ziemlich gut, weil dieses Schwert, das ist riesig. Kommen wir auch gleich dazu oder halt später, wieso das so groß ist.
Gibt es denn eigentlich ein Panel oder Bild, das dir besonders im Kopf geblieben ist von den vielen?
Ja, gibt es ein paar. Da gibt es ja, wie schon anfangs, diese Godhand, die wir angesprochen haben, diese Bosse. Mhm. Und die werden über so ein Ei herbeigerufen. Und das ist ein Ei, das hat, ja, das hat Elemente eines menschlichen Gesichts. Also irgendwo ist eine Nase, dann sind da Augen, dann ist der Mund und das sieht einfach eklig aus.
Ja.
Weil man es auf so einem Ei nicht erwartet. Und das fand ich komisch, das war ein Gegenstand in dieser Welt, den fand ich interessant. Und wenn man das zum ersten Mal sieht, dachte ich mir, okay, was ist das? Und im ersten Band schon wird man übelst getriggert, wenn man sich denkt, ah, okay, da muss irgendwas in diesem Buch passiert sein. Und zwar, nee, das ist, glaube ich, im zweiten Band. Da trifft der Guts auf den Griffith und der Guts schreit, man sieht dieser Figur an, dass sie wütend ist, schreit den Namen Griffith. Und da merkt man sofort so, ah, die beiden haben irgendeine Connection, irgendwas muss da vorgefallen sein und das hatte keinen positiven Ausgang. Und kurz darauf gibt es dann keine Doppelseite, aber eben zwei Seiten mit nur wenig Panels. Und dann sagt der Griffith, Guts sei keine nennenswerte Existenz. Und daraufhin ist der Guts so wütend. Also man muss wissen, vorher hat der Guts gekämpft und ist ziemlich am Ende. Also der kann sich kaum noch rühren. Aber dieser Satz regt ihn so dermaßen auf, dass er sich trotzdem nochmal zusammenreißt und aufsteht. Und dann gibt es da ein großes Bild, wo der Guts steht. Und er sieht einfach nur aus wie ein Zombie. Seine Arme hängen runter. Aber ums Verrecken merkt man, dass er diesen Griffith angreifen möchte. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, was muss da los sein, dass der sich so aufrafft, irgendwie, ja, um es dem zu zeigen.
Und ja, und im Nachhinein kann man das nachvollziehen.
Also im Nachhinein kann man das nachvollziehen. Nur da sind es einzelne Bilder, die wirklich sehr viele Fragen aufwerfen, die... Das Ganze ist schon ein bisschen teasen für dich, weil man sich dann denkt so, ja, irgendwann findet man schon heraus, was der von ihm will. Und das hat er, finde ich, sehr gut angeteast.
Ja, und das Abgefahrene ist, das ist ja nichts, keine Ahnung, der hat nämlich irgendwie eine Frau weggeschnappt oder irgendjemand getötet, sondern warum Guts so wahnsinnig wütend auf Griffith ist, das ist absolut nachvollziehbar, wenn es dann passiert.
Ja, weil das, dann ist man automatisch auch wütend.
Ja.
Und was ich noch gut fand, das ist dann, wenn man Berserk liest, dann erscheint der Guts auf den ersten paar Seiten, sag ich mal, sehr überheblich, sehr arrogant und wenig emotional, sehr kalt, will einfach nur alles niedermetzeln. Den habe ich irgendwie nicht gemocht. Dann aber, nachdem eben diese Griffith-Szene passiert ist, da passieren dann noch ein paar Sachen und der Guts kommt lebend aus der Sache raus und dann sagt so eine Elfe was zu ihm und man sieht nur, wie der Guts weint. Das ist dann so eine große Seite, wo man weint. Und das passt gar nicht zu dem, was man vorher gesehen hat. Und das wirft ein noch größeres Fragezeichen auf.
Ja.
So, wieso nimmt den das jetzt so mit, was da passiert ist? Und das waren dann so Kernpunkte, wo ich mir dachte, okay, das ist gut, da will ich jetzt aufgrund dem, was ich gesehen habe, weiterlesen.
Ja, du hast gerade was ganz, ganz Cooles und Wichtiges gesagt, und zwar, dass du den Guts am Anfang nicht gemocht hast. Und ich mag das, wenn, und das wird relativ selten gemacht, wenn Figuren quasi unsympathischer starten, damit du sie am Ende noch mehr mögen kannst. Weil ich glaube, hätte der Autor die Figur nicht so unsympathisch gemacht, wie sie da am Anfang ist, dann hättest du nicht so sehr nicht so viel mitfühlen können, wie du es am Ende tust für Guts.
Ja, also am Ende habe ich ihn geliebt, ne? Muss ja, man dazu sagen.
Von außen sieht er aus wie einfach nur ein wütender Typ mit einem richtig fetten Schwert, aber das ist eine Figur, wie du sie nicht nochmal findest.
Ja, gab es bei dir ein Bild, wo du sagst, richtig geil?
Also für mich gibt es tatsächlich ein Bild, aber das ist im Vergleich zu was sonst so in diesem Manga passiert, was Schönes. Und es gibt viele schöne Bilder, das darf man nicht vergessen. Berserk hat viele schöne Bilder, und zwar kämpfen die später dann, das ist aus einem späteren Band, gegen den Anführer eines anderen Volkes. Die sind so ein bisschen, so arabisch angelehnt, würde ich jetzt mal sagen, arabisch-indisch.
Ja.
Und diesen Anführer der Kushanen heißen die, den besiegen die dann, und der verwandelt sich in wie so eine Art riesigen Baum. Und da gibt's eine Doppelseite, die schlägst du auf, und dann siehst du im Vordergrund so einen Farmer, der halt gerade so einen Pflug übers Feld schiebt. Und im Hintergrund siehst du diesen Baum, der einfach nur weiß ist und ganz viele Äste hat und bis in den Himmel ragt, wo sich die Wolken dann so drumherum drehen. Und das war so dieser Moment, wo ich dachte, fuck, geil, das würde ich mir sofort als Bild an die Wand hängen.
Nee.
Komplett geil, keine Action, gar nichts, sondern einfach nur dieses Bild, das, wenn du das in Öl malen würdest, würde das einfach hervorragend ausschauen.
Ja, das habe ich auch. Ich weiß nicht, warum das ist so, es ist kein Omen, aber es ist, ich weiß nicht, das Bild ist so ultra atmosphärisch.
Ja.
Ich weiß nicht, was es ausdrückt, aber ich habe gesehen, okay, es sieht schön aus, ist aber auch auf keinen Fall positiv. Das ist so ein richtig geiler Kontrast.
Ja, das stimmt. Und im Februar kam doch auch das Videospiel Elden Ring raus. Und da kommen wir jetzt später noch drauf. Die Spielefirma, die Elden Ring macht, hat auch die Dark Souls-Spiele gemacht und Demon's Souls und es fällt mir das dritte gar nicht ein. Auf jeden Fall sind die sehr, 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 sehr stark inspiriert von Berserk. Das merkt man auch. Und das Erste, was ich in dem Trailer damals gesehen habe, war so ein großer weißer Baum, und ich wusste sofort, was die als Vorlage genommen haben. Fand ich sofort geil.
Die Kunst ist sehr blutig in Berserk. Und manchmal fragt man sich vielleicht, braucht's das? Ja, deswegen frage ich dich, braucht es diesen Gore in Berserk?
Gleich mal vorweg, ich kann verstehen, wenn jemand Gore und Gewalt und sowas überhaupt nicht mag. Kann ich komplett verstehen. Ich persönlich betrachte Gewalt immer so ein bisschen als Stilmittel. Also Gewalt der Gewalt wegen, wie jetzt in so einem Splatter-Film, das kann ich mal ganz lustig finden. Aber Gewalt zur Selbstverherrlichung finde ich generell blöd, gefällt mir nicht. Aber wenn ich so irgendwie so eine Gewaltspitze setze, wenn Sachen auf einmal plötzlich ganz kurz völlig gewalttätig ausarten, obwohl das bisher nicht der Fall war, finde ich komplett geil, weil dann hast du nämlich so die Aufmerksamkeit des Lesers oder des Zuschauers. Und diese Gewalt zum Selbstzweck, das ist so ein bisschen in Berserker, das klingt ähnlich wie Berserk, das ist dieser Comic mit Keanu Reeves, gibt's auch eine Rezi von uns, da ist es am Anfang so ein bisschen so, da ist es so gewaltsam, weil es gewaltsam sein muss, weil der Typ halt übel krass ist. Und in Berserk ist es aber nicht so. Also das wirkt am Anfang ein bisschen so, als wäre es auch so, aber du lernst relativ schnell, dass diese Welt ziemlich beschissen ist. Und wenn du nicht gewalttätig bist und die Welt zerhackst, zerhackt die Welt dich.
Ja.
Und wenn Berserk nicht so brutal wäre und dir klar wird, okay, wenn du nicht aufpasst, bist du sofort tot, dann hätte das auch nicht diesen Impact. Also diese Welt, die kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, die ist extrem düster und gewalttätig. Und da ist so viel Scheiße fressen am Alltag, da muss das einfach sein. Das gehört zum Gefühl dazu, finde ich.
Gehört zum guten Ton in der Welt von Berserk.
Ja, irgendwie schon. Also es gibt sehr, sehr viel Gewalt und sehr, sehr viel Gore und sehr, sehr viel umherfliegende Augen und was nicht alles. Aber das gehört zur DNS von Berserk dazu. Es geht nicht anders.
Ja, das ist, wenn man das anfängt zu lesen, dann sieht man, oh, da kommt Guts, die Ein-Mann-Armee, der da gleich am Anfang mehrere Ritter auseinander nimmt und immer schneller, immer härter und immer cleverer. Dann hat er plötzlich noch eine Kanone im Arm, die er dann im letzten Moment noch einsetzen kann und die Dämonen zerschießt. Das wirkt alles so ein bisschen Hollywood-mäßig. Ist auch trotzdem sehr cool, muss ja nicht automatisch deswegen schlecht sein. Aber da gibt's noch eine ganz andere Art von Gewalt. Und das ist diese psychische Gewalt, die auf dich ausgeübt wird in Gewalt, in Berserk. Da haben wir schon angedeutet, dass es da sowohl so eine Schlüsselszene gibt, die richtig heftig ist. Und ja, Berserk lebt auch so ein bisschen von der Angst, die man dann als Leser hat, weil man den Guts und eine andere Figur, auf die wir dann zu sprechen kommen, man fürchtet sich einfach um die.
Ja.
Und man hat nonstop Unsicherheit. Und ja, der Zeichner, der greift dann nicht nur die Monster an oder lässt Guts die Monster angreifen, sondern greift wirklich die Psyche des Lesers an. Und das ist eine Form der Gewalt, weil es halt auch wirklich sehr viele Vergewaltigungen in dem Buch gibt von irgendwelchen übergroßen Menschen oder Monstern, die sich einfach jede Frau schnappen und ja, sozusagen jeden killen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Und man ist quasi vor nichts sicher.
Ja, das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Und ich frag dich, wann war das letzte Mal bei einem Buch, bei einem Film, bei irgendeiner Geschichte, war das so, dass du wirklich Schiss um die Figuren hattest? Weil die haben halt meistens irgendwie einen Plot-Armor. Also die können nicht sterben, weil die Geschichte die noch braucht. Aber dieses Gefühl hast du bei Berserk nicht. Das ist ohne doppelten Boden. Da könnte in jedem Kapitel jeder sterben.
Der Einzige, der bei Berserk ein bisschen Plot-Armor hat, ist der Guts. Aber der ist von Anfang an so aufgebaut, dass du ihm glaubst, dass er das jetzt überlebt. Wenn Guts sterben würde, würde ich es nicht glauben.
Nee,
das war beim Lesen so. Ich wusste immer, dass er aus der Situation rauskommt, weil er muss. Vielleicht nicht unbedingt, weil er es kann, weil oftmals gab es Gegner, da ist er unterlegen. Aber wenn er gestorben wäre, gut, dann wäre die Story vielleicht vorbei gewesen, aber ich weiß schon, ich hätte es der Figur nicht abgenommen. Nee. So, nee, der ist nicht so drauf, dass er in dem Moment stirbt.
Der Guts ist eine Figur, die stirbt dann, wenn sie sterben will und dann, wenn sie ihre Scheißaufgabe erledigt hat. Und nicht, wenn das Buch das will oder wenn irgendein Gegner das will. Der ist diese Aussage, zu wütend zum Sterben trifft halt einfach zu.
Ja, und ich lese derzeit Promised Neverland. Kleiner Spoiler, oder vielleicht sogar großer Spoiler, für die es noch nicht kennen. Da gibt es auf jeden Fall eine Hauptfigur, die heißt Emma. Und das ist ein Mädchen und die kämpfen da so gegen Monster, mal abgekürzt. Und dann gibt es ein Monster, das greift die Emma an und trifft die ziemlich heftig. Und es sieht so aus, als wäre jetzt Emma tot. Und das ist so ein Ding, wo ich sofort wusste, nee, die ist nicht tot, die wird halt gerettet von den anderen.
Ja.
Weil das halt übelst Plot-Armor ist, weil das Mädel wird für die Geschichte gebraucht.
Ja.
Und dann kam es auch gleich zwei Seiten weiter, so, oh, man konnte sie behandeln. Sowas findet man in Berserk nicht.
Nein.
Anderen Figuren geht's da nicht so gut. Also das Buch macht nicht Halt vor irgendwelchen Prinzipien oder was weiß ich, sondern wer sterben muss, wird sterben.
Das trifft's ziemlich gut. Und um nochmal kurz auf Guts zurückzukommen, der wird auch im Verlauf der Geschichte immer der kriegt immer mehr Narben. Das merkst du auch. Am Anfang ist er halt relativ, ne, haben wir ja schon gesagt, er hat einen Arm, den er verloren hat, er hat ein Auge, das er verloren hat. Und der wird so oft verletzt, dass der irgendwann auch später dann sowieso Narben überall im Gesicht hat. Also jetzt nicht entstellt oder so, sondern halt nur so kleine Kampfnarben und sowas, wo du einfach merkst, der wird immer mehr zugerichtet.
Ja.
Ja. Also der muss schon ziemlich scheiße fressen, stirbt halt nicht. Aber nicht, weil der Autor es nicht will, sondern weil Guts nicht will.
Und das geht ja sogar so weit, dass Guts nicht nur Gewalt gegen Feinde ausübt, sondern der Autor lässt den Guts ja sogar sich selbst verstümmeln, um voranzukommen, so dass er sich in einer Szene einen Arm abhackt. Und das ist jetzt das Psychische, was ich meine, weil er hackt sich diesen Arm ab, muss sich selbst Schaden zufügen, erreicht sein Ziel, aber trotzdem nicht. Das heißt, er macht doppelten Verlust.
Ja.
Und man kann einfach nur zuschauen und glaubt nicht, was man da sieht.
Ja.
Das ist eine Form der Gewalt, die habe ich in keinem Comic, in keinem Manga, in keinem Buch bisher so gelesen. In Thrillern liest man halt immer so, sage ich mal, von so den Abgründen von Menschen. Irgendjemand wird umgebracht, irgendeine Frau wird vergewaltigt, irgendein Kind wird irgendwo gefangen gehalten und dann ermittelt ein Polizist und irgendwann ist man abgestumpft gegen diese Geschichten.
Mhm.
Man fragt sich so, wer ist dieser Killer? Wie kommen sie ihn auf die Schliche? Und in Berserk sind das quasi dieselben Themen, nur ganz anders verpackt. Die wurden in diese Welt gelegt, als wäre es die Tagesordnung und nicht als wäre es was Besonderes. Und das macht das Ganze so schlimm. Weil du jederzeit damit rechnest, dass sowas passieren könnte.
Ja, plus das, wo Guts sich von seinem Arm trennen muss, um es mal vorsichtig auszudrücken, das ist ja innerhalb eines Geschehnisses, was du an und für sich ja schon nicht glauben kannst. Und du hast, das geht ein paar Kapitel lang, und während diese Eklipse, nennt sich das, passiert, hast du schon andere sterben sehen, die du kapitellang und bücherlang begleitet hast. Und diese Eklipse beruht auch auf etwas, das du nicht glauben kannst. Der Ausgang, wie das passiert, das glaubst du nicht. Du kannst sagen, das geht nicht, das kann nicht passieren. Und dann passiert Scheiße auf Scheiße auf Scheiße auf Scheiße, ja. Und keiner gewinnt, bis auf einer.
Genau. Wo passiert diese Scheiße? gehen wir mal ein bisschen in die Welt rein. Berserk, stark ans europäische Mittelalter angelehnt. Ja, gibt viele Könige. Gibt Ritter, Burgen, also es ist nicht so dieses japanische Samurai-Ding, sondern wirklich, wie man es von uns kennt, von uns in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, befindet sich Genre ganz klar Fantasy.
Also du hast es jetzt eben schon gesagt, das spielt in europäischen Gefilden, im europäischen Mittelalter. Also nicht im tatsächlichen europäischen Mittelalter, sondern daran angelehnt. Und ich finde, das macht Berserk auch leicht zugänglich für Leute, die mit Manga nicht warm werden oder noch nichts in der Hand gehabt haben. Also das ist dahingehend sehr, ja, sehr zugänglich. Berserk ist ja Dark Fantasy, das heißt, es gibt Dämonen, es gibt Hexen, es gibt Götter, es gibt Magie, es gibt, später driftet es dann auch so ein bisschen märchenmäßig ab. Das ist also eine ganz eigene Mischung. Und diese Welt, die ist an und für sich, haben wir eben schon gesagt, die ist sehr brutal. Die ist, da gibt's viel Gewalt, da wird viel gestorben. Menschen beten zu falschen Göttern, Dämonen malträtieren die Leute teilweise. Es gibt diese Godhand, die so aus 5 bösen Göttern besteht, sag ich jetzt mal. Und was ich ganz, ganz witzig finde, und da greife ich jetzt in der Story ein bisschen vor, so düster und dreckig Berserk auch ist, und dieser Griffith, dieser Bösewicht, der wünscht sich in der Geschichte ein eigenes Königreich, dass er halt der König seines eigenen Reiches ist. Und wenn er das dann später tatsächlich erreicht, Spoiler, dann ist dieses Königreich gar nicht so brutal. Das steht nämlich in Kontrast zu den ganzen Bösartigkeiten, die da passieren. Und den Leuten, da geht's eigentlich an und für sich ziemlich gut. Was ich einen ziemlich cleveren Twist fand. Also, dass da nicht irgendwie so eine Schreckensherrschaft hat, sondern das Königreich von dem ist eigentlich ziemlich nice, da drin zu leben.
Wie das entsteht, das erfahrt ihr. Erfahren das die Leute von uns nicht? Ich glaube, das müssen sie selbst nachlesen.
Das jemandem vorwegzunehmen, ich würde jemanden eine Erfahrung berauben, die er nie wieder haben könnte.
Ja, genau.
Das muss man selbst erlebt haben.
Ja. Aber insgesamt wirkt die Welt doch sehr schön. Ich sag mal, schön in ihrer Grausamkeit, aber auch schön wirklich in Wäldern und Bäume, wie der die alle zeichnet. Später trifft man auch irgendwann eine Hexe in so einem riesengroßen Baumhaus und so, wie es alles gezeichnet ist. Das sieht wirklich sehr gut aus, und das sieht auch alles so aus, als wäre es schon da, als würde als hätte der Autor das nicht quasi immer erst in dem Moment für uns erfunden, sondern als wäre diese Welt in sich schon abgeschlossen, und man blättert um, und ja, ich kann es nicht anders sagen, außer man glaubt halt einfach, dass es so ist, wie es ist, ne? Weil oftmals weiß nicht, wenn man Bücher liest oder so, und dann kommen die Leute ins nächste Dorf und nächste Dorf, dann entwickelt sich so eine Routine, und man weiß, oder man kann sich denken, ah, okay, jetzt wurde quasi der nächste Arc oder das nächste Kapitel gebraucht, deswegen wurde jetzt quasi dieses Dorf für dieses Kapitel erfunden. Das wirkt in Berserk, finde ich, nicht so.
Ja, es wirkt tatsächlich, das hast du eben ziemlich, ziemlich gut gesagt, dass das gar nicht so wirkt, als hätte er das erfunden, sondern er hätte es nur abgezeichnet.
Ja.
Und das spricht auch für die Qualität, wie der zeichnet. Als hätte er das irgendwo gesehen und würde das abmalen. Also, und auch das mit dem Märchenland. Wenn man ein bisschen über den Autor recherchiert, hat Kentaro Miura angegeben, dass er so Sachen als einflussreich betitelt hat für sich, wie Fist of the North Star, was extrem brutal ist. Hellraiser, Paul Verhoeven-Filme wie Robocop, die auch sehr brutal sind, und Disney-Filme. Und da kommt dann dieser Disney-Einfluss, wenn du dann Hexen hast und es ein bisschen mehr so in Märchen abdriftet.
Ja, wobei, so eine Ursula von Ariel, die würde ja auch ganz gut in Berserk reinpassen.
Das stimmt allerdings, ja. Und die fand ich als Kind übrigens, kleine Anekdote, auch furchtbar gruselig. Habe ich mir mehrfach geheult. Konnte ich mir nicht alleine angucken, Ariel.
Oder der Captain Hook, da gibt es nämlich einen Piraten. Da war ich auch schon stark erinnert an den.
Stimmt. Der hat auch so Dreispitz auf und sowas. Ja, ja.
Also da, ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann könnten es, sag ich mal, Parallelen sein, Inspirationen oder vielleicht einfach nur glückliche Zufälle.
Oder hat einfach das Hübsche von Disney genommen, teilweise, und hat es halt einfach pervertiert in was Böses. Ja,
würde ich dem zutrauen. Was man dazu jetzt auch sagen muss, bevor wir weitersprechen, der Autor ist letztes Jahr, 2021, richtig, ist er gestorben. Ja. Mit 54 Jahren, ne?
Ja, den hat es einfach... Ja, da hat irgendwas mit der Arterie, irgendeine Arterie ist dem quasi im Herz irgendwie geplatzt, hat es kurz einfach hin, völlig überraschend, völlig spontan.
Und 54, das ist kein Alter, also da würde ich auch sagen, jung gestorben, und die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Der Manga ist nicht fertig geworden, das heißt, das Ende ist mehr als offen, aber nichtsdestotrotz ist es eine Story bis dahin, die man sich auf jeden Fall geben kann. Da werden sau viele Themen bearbeitet, und ja, es ist wirklich schade, einmal eben, dass er gestorben ist, und einmal, dass die Geschichte nicht zu Ende gebracht werden konnte. Mal schauen, was die Zukunft bringt, ob da die Assistenten vielleicht das zu Ende führen.
Ja, ich hoffe, dass der irgendwo seine Geschichte aufgeschrieben hat, und der hat ja Assistenten gehabt, die vielleicht an seine Zeichenqualität zumindest herankommen, und dass da halt noch was geht, dass die das zumindest irgendwie zu Ende führen können. Oder vielleicht haben wir irgendwie als Buch zu Ende führen. Ich habe keine Ahnung. Das, als der gestorben ist, 2021, das ist tatsächlich auch so ein bisschen durch die Mainstream-Medien gegangen, weil der schon in seiner Sparte ziemlich bekannt war. Du hast eben die Themen von Berserk angesprochen. Also wir haben am Anfang gesagt, es ist hübsch gezeichnet, es gibt wahnsinnig viel Gore, es hat auch psychische Gewalt. Und Berserk ist einfach so reichhaltig, das ist nicht irgendeine Action-Schlachtplatte mit irgendwie ganz gut geschriebenen Charakteren, sondern da werden ganz viele Themen im Verlauf dieser Geschichte abgehandelt. Auf die können wir gar nicht alle eingehen, aber wir haben uns jetzt mal drei rausgepickt, die so ein bisschen die stärker hervortreten, sage ich jetzt mal so.
Für das Erste würde ich sagen, müssen wir erklären, in Berserk gibt es so eine gewisse Hierarchie der Kräfte, und ganz oben, wie erwähnt, sind diese Godhand, dann kommen drunter so ein bisschen so die Dämonen, sage ich mal, die eine Gefahr für den Menschen darstellen, dann Feen, Elfen etc. und dann gibt es auch noch die Menschen. Und man kann sich quasi den Godhand anschließen, man kann irgendwas Wichtiges, was einem wichtig ist, opfern, um dann eben zu einem, die habe ich vergessen, zu einem, wie heißen sie, zu einem Apostel zu werden.
Ah, ja,
Apostel. Apostel sind eben Untergebene dieser Godhand. Wenn man ein Apostel wird, wird man zu einem Dämon, erlangt dadurch Riesenkräfte, verliert aber sozusagen seine Menschlichkeit, auch sein menschliches Aussehen. Mhm. Ja, in Berserk wird, sage ich mal, ziemlich viel geopfert, weil viele eben nach Reichtum streben, unter anderem eben auch der Griffith, der sein Reich aufbauen möchte. Und wollen wir es sagen?
Ja, bitte weghören. Ja, das ist, wir können das kurz umreißen, zu verstehen zu geben, warum der Griffith so ein guter Bösewicht ist. Wobei, das machen wir nachher, wenn wir über Griffith sprechen. Machen wir es nachher. Erklären es dann nochmal, was er tut.
Ja, auf jeden Fall kann man eben in der Welt von Berserk Opfer dalassen an Götter, um eben aufzusteigen. Und das geschieht oftmals eben nicht aus Nächstenliebe, sondern aus,
Selbstsucht.
Aus Selbstsucht, genau. Einfach nur, um sein Ziel zu erreichen, um anderen zu schaden, und dass es halt einem irgendwie selbst dadurch besser geht. Das machen dann meistens auch immer irgendwelche Könige, ne? Denen sowieso schon gut geht, sag ich mal, und die ihre Macht nicht abgeben wollen.
Ja, und diese Opfer gehen auch weiter. Also es geht auch, da bleibt auch der Guts vor nicht verschont. Also wir haben ja eben schon gesagt, er hat auch seinen Arm geopfert, um vielleicht noch was reißen zu können. Und er opfert sich dann so ab der Hälfte der Geschichte, wobei es nicht ganz die Hälfte, so ab dem zweiten, nach dem ersten Drittel? Ja, ungefähr um den Dreh, kümmert er sich auch um seine Kameradin Kiaska, auf die kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Und da opfert er im Prinzip sein eigenes Leben, weil er sein Leben nur ihr widmet. Also das ist auch so ein symbolisches Opfer, das er bringt.
Ja, dann haben wir als Thema noch für uns aufgefasst Freundschaft gegen Einsamkeit, weil, wie gesagt, der Guts ist ja die Ein-Mann-Armee. Der zieht da allein durch die Wälder, ist ein Söldner und findet, sag ich mal, nur schwer Anschluss. Beziehungsweise er findet nicht schwer Anschluss, es interessiert ihn erstmal auch keiner. Man lernt so seine Einsamkeit kennen, versteht vielleicht, wieso er alleine sein möchte. Aber spätestens, wenn er die Falken kennenlernt und dann auch schon älter ist, findet er Leute, die ihm vertrauen, die auch zu ihm aufsehen, die ihn quasi nicht nur als mörderischen Krieger betrachten, sondern als Freund. Und dann stellt man sich als Leser auch oftmals die Frage, ob es dem Guts mit den Leuten, mit denen er jetzt rumhängt, ob es dem nicht besser geht, als wenn er alleine weiter umherzieht. Und diese Frage stellt er sich, glaube ich, auch in dem Buch. Oder halt in den Büchern.
Ja, diese Frage stellt er sich und dann ist er das Problem, dass ihm diese Kameraden, mit denen er ja dann doch recht gut klarkommt, er trennt sich zwar dann von ihnen, er kommt mit ihnen ja aber trotzdem gut klar und die werden ihm halt entrissen. Und dann fühlt er sich ja in seiner ursprünglichen Isolation bestätigt, so es ist doch besser, allein zu sein. Und dann im Verlauf der gesamten Geschichte bis zu dem Punkt, wo es dann nicht mehr weitergeht, weil der Autor gestorben ist, lernt er halt dann immer mehr, sich auf die anderen zu verlassen. Er muss das quasi wieder lernen. Er hat es am Anfang gelernt, wird dann bestätigt, Einsamkeit ist besser. Und dann muss er es wieder lernen. Und du fühlst diese Entwicklung von Guts, dass er Freunde hat, auf die er sich verlassen kann. Und mich persönlich hat es dann gefreut. Da gibt's, glaube ich, so einen Moment, da hat er gegen so Krokodildämonen gekämpft an so einer Küstenlinie. Wir waren in so einem Haus. Und da sitzt er danach am Strand. Weil die Schirke, das ist so eine, oder ich glaube, heißt sie im Deutschen Schilke? Ich weiß gar nicht.
Mit L, ja.
Ja, die hat auch so einen Traum, den sie verfolgt und sie erzählt ihm davon und sie ist auch so ein bisschen verliebt in ihn, was nie so weiter ausgebaut wird. Und er sitzt dann da und lächelt dann so ein bisschen und es ist Vollmond. Und ich denke mir, ja, Mann, jetzt hat er es gecheckt. Jetzt hat er gecheckt, dass er Freunde hat, auf die er sich verlassen kann und für die er sich auch freut. Und das hat mein Herz erwärmt.
Das ist ja auch so, dass auch wenn er anfangs, sage ich mal, nicht anfangs, auch wenn er dann seine Kameraden hat bei den Falken, ist es doch noch so, dass man Guts, den Einzelgänger, beobachtet, wie er eben mit Menschen interagiert. Später dann, wenn er diese Schilke trifft und mit einer Zauberin umherzieht und so einem kleinen Jungen, der so stark werden möchte wie der Guts, da merkt man dann, dass das eine Bande ist, dass die zusammengehören.
Ja, wo er, glaube ich, auch versteht, dass er so eine Vorbildfunktion für die hat.
Ja, aber mir kam es so vor, als würde ich dann eben nicht mehr nur den Guts beobachten bei dem, was da passiert, sondern da schaut man dann auf mehrere Leute.
Ja.
Und vorher hat man immer nur geguckt, okay, was macht der Guts und nicht, was macht das Team.
Das ist so, da gebe ich dir vollkommen recht. Da wird aus dem Guts wird dann ein Team, weil die anderen Figuren natürlich auch sehr interessant sind. Vor allem die Farnese finde ich ganz toller Charakter mit einer richtig abgefuckten Rückblende. Und da regt auch eine Figur, die wahnsinnig viel Entwicklung durchmacht. Und so ist es dann auch. Es ist dann nicht mehr nur, wie du sagst, Guts und gucken, was er tut, sondern es sind dann auf einmal alle. Da verändert sich quasi dann auch die Geschichte von diesem Guts-Zentrierten, wo du eben auch gesagt hast, diese kühle Distanz zu seinen Kameraden bei den Falken ist immer noch da. Die ist dann da nicht mehr da, sondern die sind das Team.
Ja. Und ich habe eben, die Schilke und die Hexe miteinander verwechselt.
Aber die Schilke ist ja auch eine Hexe im Prinzip. Oder eine Magierin.
Ja, die wird dann eine. Nee, warte mal, Schilke ist diese Kreuzritterin, oder?
Nein, das ist die Farnese.
Ah, Farnese, genau, so rum. Trotzdem güldet alles, was ich vorher gesagt habe. Ich habe mit zwei Personen verwechselt. Genau, also Freundschaft und Einsamkeit ein großes Thema. Genauso wie Idolisierung.
Ja. Das ist ein ganz großes Ding in Berserk.
Ja, das betrifft vor allem den Griffith, denn der Griffith ist einer, da gehen wir dann auch noch gleich, wenn wir über die Charaktere sprechen, darauf ein. Griffith ist einer, der hat das übelste Charisma. Also es gibt niemanden, der den Griffith sieht und ihm nicht sofort verfällt. Und das passiert nicht nur dem Guts, das passiert auch den Mitgliedern der Falken und vor allem der Kommandantin, der Kiaska, und anderen, auch Königen und so. Wer den Griffith sieht, der sieht in ihm das Schöne, das Große.
Ja, der ist auch immer wunderschön gezeichnet und nie irgendwie, also es passiert dann schon was, wo er dann nicht mehr wunderschön ist, ab einem Punkt in der Geschichte, aber sonst generell, wenn du ihn siehst, ist er immer wunderschön gezeichnet, der guckt nie wütend, der schreit nie, der ist immer so sehr elegant gezeichnet und das das glaubst du als Leser auch, dass die zu dem aufsehen.
In einer Szene kommt er sogar einer Prinzessin zur Rettung.
Mhm.
Das ist auch eine ganz creepy Szene, die hätte ich vorhin auch erwähnen können bei Szenen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Das zeigt nämlich, wie krank Berserk ist. Und zwar gibt es dann einen König, dessen Frau ist schon scheinbar länger her gestorben. Ja. Und der hat nur noch seine Tochter. Und wie das so ist, ist sie sein Ein und Alles und die muss beschützt werden. Und kein Mann darf quasi an sie ran. Und dann stellt er so fest, okay, die hat sich so in den Griffith ein bisschen verguckt, weil es verguckt sich jeder in den Griffith. Und der möchte seine Tochter nicht hergeben. Und dann geht er eines Tages mal in ihr Schlafzimmer, der König, und ist plötzlich voll heiß auf seine eigene Tochter und betatscht sie dann auch und leckt ihr die Brust und so. Und die flippt halt logischerweise komplett aus. Und das ist dann so ein Moment, wo man sagen würde, so, okay, ertappt, awkward Szene, der König wird sich wahrscheinlich ertappt fühlen und gleich die Flucht ergreifen. Aber stattdessen versucht er ja auch noch ihre Beine auseinander zu drücken und so dazwischen zu gucken und sich an seiner Tochter zu laben. Wo ich mir dachte, Alter, aufhören. Und dann kommt Griffith und macht, dass es aufhört.
Ja.
Also, ja, das ist Berserk.
Berserk hört nicht auf, wenn du denkst, es hört auf. Berserk geht weiter und es geht immer weiter, es hört nicht auf.
Aber habe ich das richtig in Erinnerung? Kommt dann Griffith oder haut sie mit einem Krug eins über den Schädel?
Das weiß ich nicht mehr, können wir aber trotzdem so stehen lassen.
Weil der Griffith, sie verliebt sich ja dann auch heftig in den Griffith und das ist nicht ohne Grund.
Aber das weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht, aber das ist, kann man trotzdem so stehen lassen, dass der Griffith dann kommt.
Kann sein, dass mich meine Erinnerung trügt, aber auf jeden Fall gibt es diese Szene, so wie ich sie beschrieben habe, tatsächlich. Und die Prinzessin verliebt sich dann eben in den Griffith und der ist dann auch so ein bisschen ihr Anker. Die macht dann auch nichts anderes mehr in der Geschichte, als über ihn zu reden und hofft, dass sie ihn wieder trifft.
Da gibt es noch eine, in dem Zusammenhang mit dieser Prinzessin gibt es auch noch eine Szene, wo Berserk auch, die auch absolut eine runterhaut. Und zwar, ich bring's nicht mehr ganz zusammen, aber der Guts beobachtet den Griffith, glaube ich, wie er dann auch mit dieser Prinzessin intim wird, irgendwas ist da. Und er wird von dem Sohn von diesem König, das ist ein kleiner Junge von 7, 8 Jahren, den siehst du vorher dann auch schon ein paar Mal, und er kam ein paar Mal dran, und der bespitzelt den Guts quasi, wie er die bespitzelt. Und das geht nicht aus so von wegen, der Guts erschreckt sich und es ist komisch und awkward, sondern der rammt ihm das Schwert durch den Bauch, weil das halt einfach seine Intuition ist. Und dann schlitzt er halt einfach dieses Kind auf und du sitzt da und denkst dir, das kann er doch jetzt nicht, das ist doch ein Kind. Und er wollte das ja gar nicht, das ist ja nur eine Kurzschlussreaktion. Und Berserk macht nicht Stopp, da werden auch Kinder getötet.
Ich hoffe, wir haben zu Beginn der Folge ausreichend darauf hingewiesen, dass Berserk schlimm ist, weil ja, Szenen sind manchmal heftig, manchmal oft und halt, wie man hört, auch sehr, sehr, sehr heftig. Aber dieser Griffith oder eben diese Idolisierung, ne, dieses, ich möchte dem, der über mir steht, helfen, weil ich an das glaube, was er vorhat, das treibt die Leute, ohne nachzudenken, das zu tun, was sie da eben in dem Buch tun, weil sie es in dem Moment einfach für richtig halten, weil sie dem Griffith helfen möchten.
Ja, und diese Idolisierung geht ja auch noch weiter. Es gibt dann später einen Arc, der Bösewicht ist dann auch so ein Priester. Also der ist tatsächlich ein richtiger religiöser Priester, aber auch ein Apostel von der Godhand, der heißt Mosgus. Und da geht's eben auch um diese Idolisierung, wie der halt dann die Massen religiös quasi aufwiegelt sozusagen. Da gibt's dann auch so ein Flüchtlingscamp vor seinem Turm und sowas. Und die schauen halt alle zu dem auf, weil die hoffen dadurch einfach ein besseres Leben zu erfahren. Und der macht dann auch ganz, ganz schlimme und böse Sachen. Und der wiederum idolisiert ja auch die Godhand, die so über, wieder oben drüber stehen. Also diese Idolisierung, die geht immer noch eine Ebene weiter. Und das zieht sich da durch und es zeigt aber auch, wie schlecht Idolisierung ist, dass eben eine Person gar nicht so gut sein kann, wie du dir glaubst, dass sie ist.
Punkt. Jawohl.
Also ich hab's am Anfang der Sektion ja schon gesagt, es gibt noch andere Themen in Berserk, auf die wir nicht eingehen können, sowas wie Traumaverarbeitung, ganz großes Thema, Menschsein, Macht gegen Stärke, Existenzialismus, da gibt's so viel drin zu finden.
Ja.
Lest Berserk, das ist... Also, lest es.
Vor allem Traumaverarbeitung ist wirklich ein großes Thema, ja. Weil wir gleich kommen wir jetzt nämlich zu den einzelnen Figuren. Wir fangen auch gleich mit dem Guts an und analysieren ihn ein bisschen. Und nicht nur der Guts hat sein Trauma. Ich würde dafür, dass der Maxi gleich nochmal beschreibt, wie er denn zur Welt gekommen ist.
Oh ja.
Aber auch der Griffith, der aus armen Verhältnissen kommt, der sozusagen Scheiße gefressen hat, wie auch die Kiaska, die Kommandantin, die es in der Kindheit auch nicht leicht hatte. Die haben alle Probleme in dieser Welt und sie sind so, ja, so ein bisschen die Produkte ihrer Gesellschaft.
Ja.
Und die haben alle was zu verarbeiten. Dann kommen wir zum Guts, der Mann auf dem Cover von Berserk. Maxi, wie ist Guts zur Welt gekommen?
Das werde ich, glaube ich, in meinem Leben nie vergessen, weil das auch so gut gezeichnet ist und so dargestellt ist, dass dieses Bild einfach im Kopf hängen bleibt, weil es auch so eine Doppelseite ist.
In einer Folge haben wir es sogar schon mal erwähnt. Wer gut aufgepasst hat, weiß, was kommt.
Und zwar ist es so, dass Guts geboren wird, indem er aus seiner gehängten Mutter rausfällt. Also seine Mutter hängt am Baum. Und er fällt halt einfach unten raus, mit der Nabelschnur dran und allem. Und da sind halt Söldner, die ihn dann aufnehmen. Aber da ist halt einfach ein Baum mit gehängten Leuten und er plumpst aus seiner toten Mutter raus.
In eine Pfütze.
Vielleicht ist es auch die Pfütze von dem, was dann noch so mit rauskommt. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich heftig und ziemlich, das ist so der Punkt, die Geburt dieser Figur. Und die ist schon so abgefuckt. Ja. Und das ist noch eine Untertreibung, dass du sofort weißt, okay, ich bin hier auf einem Ritt, das hört nicht auf.
Unter keinem guten Stern ist er geboren und seine Jugend wird nicht einfacher, weil er ja dann gefunden wird von so einer Söldnertruppe ist es, ne?
Genau,
er wird von dieser Söldnertruppe aufgenommen und man lernt auch schnell, warum er immer dann später auch mit diesem riesigen Schwert rumrennt.
Ja, man lernt, wie er mit diesem Schwert rumrennt und zwar ist es so, dass er als Kind, also 4, 5 Jahren, quasi immer mit Erwachsenenschwertern hat kämpfen müssen, die viel zu groß für ihn waren. Das heißt, er ist damit quasi, er hat das mit der Milchflasche bekommen und das bleibt ihm auch erhalten, weswegen er so ein fettes Riesenschwert hat, das so groß ist wie er, womit er auch am besten kämpfen kann. Das heißt, es ist nicht nur dazu da, um cool auszusehen und wuchtig zu sein, das ist begründet in seinem Character-Arc, in seiner Vergangenheit und das finde ich ganz großartig.
Ja. Es kommt relativ schnell, also wir lesen ja Band 1, was wir schon gesagt haben, da ist er wütend, schlägt um sich, schlägt alles kurz und klein. Sein Leitmotiv ist Hass auf alle seine Feinde. Und man fragt sich natürlich, wo das herkommt. Und das lernen wir dann auch. Denn irgendwann kommt es so weit, dass eines Abends der Ziehvater sich dafür bezahlen lässt, dass so ein großer Kraftprotz ins Zelt von Guts darf.
Ja.
Und was darin passiert, unaussprechlich, der wird ja dann sexuell misshandelt von ihm, von diesem anderen großen Krieger. Und das ist natürlich ein Riesenschock für ein Kind, ein Riesentrauma, dass der Guts dann für sich auch alleine damit klarkommen muss. Und das geht dann so weit, dass er schon in seiner Kindheit dann seinen Ziehvater tötet.
Ja.
Und dann alleine weiterreist, sag ich mal. Und da passiert so viel Scheiße in dem seiner Kindheit und Jugend, dass wenn man dann an Band 1 zurückdenkt und überlegt, wie der drauf war, ich habe dem sofort verziehen.
Ja.
Ich habe sofort gesagt, alles, was er tut, alles, was da passiert, macht damit recht. Weil was da mit dem passiert in jungen Jahren, das ist so heftig, das wünscht man keinem.
Ja, und das Schlimmste kommt ja dann erst noch.
Und das Schlimmste kommt dann auch erst noch, sage ich mal, im Alter. Aber so für den Moment, wo diese Rückblende mit der Misshandlung und so, das kommt ja dann in Band 3 oder 4. Und da habe ich dann sofort für mich entschieden, okay, das ist heftig, was mit Guts passiert ist. Ich weiß jetzt ungefähr, warum er dann eben in der Gegenwart so ist, wie er drauf ist. Aber ja, es kommt dann noch mehr Scheiße.
Ja, also wenn man sagt, Guts hat Scheiße gefressen, was man immer so daher sagt, dann ist das ein Understatement, weil der hat eimerweise Scheiße gefressen. Und ich glaube auch, ich kenne keine Hauptfigur wie Guts in irgendeiner anderen Geschichte, die so ist, die... Wo du denkst, ja, das ist irgendwie so halt so ein Kraftprotz, so ein Hau drauf, der irgendwie nur alles zusammenhacken will und das ist so ein, ne, so der stille, coole Held. Das ist der erste stille, coole Held, dem du das absolut abkaufst, weil du weißt, was passiert ist.
Ja, wir haben ja auch schon ein bisschen umrissen, dass er eine Charakterwandlung durchmacht. Das ist eine sehr glaubwürdige und eine sehr schöne, weil er eben einmal eben dieser Einzelgänger ist, dann verliebt er sich, dann findet er Kameraden, kühle Distanz zu den Kameraden, dann später Freunde und auch so ein bisschen mentormäßig ist er dann unterwegs für diesen Isidir.
Nee, Isidro.
Isidro. Mhm. Für so einen kleinen Jungen, der dann eben so stark sein möchte wie der Guts, wie die jetzt zusammenkommen. Das lassen wir mal außen vor. Eine Szene, die war sehr markant, sage ich mal, das ist mir aufgefallen. Da lobt nämlich der Guts dann seine Leute. Ach. Und das ist vorher nie passiert.
Ist es? Wo? Hast du die noch im Kopf?
Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall lobt er die Hexe öfter. Und auch zum Isidro sagt er hin und wieder, gibt ihm quasi Tipps im Kampf, was er machen muss, weil er irgendwie an sich schon sehr gut ist. Er muss nur auf dieses und jenes achten. Und da merkt man, da passiert gerade was. Was ist da los? Der Guts war doch vorher auch nicht so drauf.
Ja. Ja, das ist bei Guts ist das so eine Wandlung. Das ist nicht so, wo du dann als Leser auf einmal checkst, okay, das ist jetzt der Moment, wo er eine Charakterwandlung durchgemacht hat oder wo diese Charakterwandlung beginnt. Du checkst das erst, wenn es passiert ist. Die ist so subtil und so gut erzählt, dass du das einfach erst merkst, wenn es passiert ist. Und das fand ich super.
Ja, das ist nicht so, dass da das neue Kapitel anfängt und das heißt der neue Guts,
ja,
sondern das ist so ein schleichender Übergang, weil diese Stille, ja, diesen Kummer, den trägt er immer noch in sich. Der haut seine Gefühle auch nicht von Anfang an raus. Andersrum, der fängt nicht plötzlich an, über seine Gefühle zu reden, aber dafür geht er mehr auf andere ein. Und das merkt man dann eben im Laufe der Zeit.
Ja. Machen wir jetzt Griffith. Also, oder hast du noch was über Guts zu sagen?
Ich würde schon noch ein bisschen was zum Guts sagen.
Okay, dann mach weiter.
Ja, wir haben jetzt so ein bisschen ins Innenleben von Guts gesprochen. Wer Berserk nicht kennt, muss wissen, dass, ja, an eine Figur erinnert die Figur Guts auf jeden Fall, und zwar aus Cloud von Final Fantasy VII, weil der auch so ein Riesenschwert trägt. Und das haben die beiden zum Beispiel gemeinsam. Der Guts, das hat halt dieses fette Schwert, und neben diesem fetten Schwert hat er noch diesen Metallarm, der einmal sehr kräftig zuhauen kann, allein durch seine Masse halt. Und in diesem Arm sind unterschiedliche Waffen wie eine Armbrust, nenne ich es mal, mit der, ja, er schießen kann wie mit einem Maschinengewehr, also mehrere Pfeile hintereinander, und eine fette Kanone.
Ja.
Also für jeden Gegner was dabei. Mhm. Und was der Guts dann auch einmal macht, ist, dass er sich von den Falken, von einem, etwas abguckt, und zwar Messer werfen.
Ja.
Und da sieht man dann auch, der Typ, der lernt auch im Kampf und holt sich immer so mehr seine Gimmicks. Und so kämpft der Guts. Dann verliert er irgendwann ein Auge, den Arm hat er nicht mehr, nur noch den Metallarm. Was kann man noch zu seinen Äußerlichkeiten? Er ist halt ziemlich durchtrainiert und hat ziemlich viele Narben. Also der Mann ist seine einzige Narbe.
Ja, das würde ich so stehen lassen.
Das wollte ich noch zu dem sagen. Dann können wir gern zum Griffith kommen.
Da würde ich gern dieses Zitat jetzt als erstes vorlesen.
Lies das Zitat zu Griffith vor.
Und zwar ist das ein Zitat, das dauert jetzt etwas länger, das Zitat, aber das beschreibt seine Figur ziemlich auf den Punkt. Das ist auch ein Zitat, das er gesagt hat. Und das Zitat geht folgendermaßen: Ich bin der Meinung, dass ein wahrer Freund sich niemals auf den Traum eines anderen verlässt. Ein Mensch, der das Potenzial hat, ein wahrer Freund zu sein, muss in der Lage sein, den Grund für sein Leben ohne meine Hilfe zu finden. Und er müsste mit Leib und Seele für seinen Traum eintreten. Er würde nie zögern, für seinen Traum zu kämpfen, auch nicht gegen mich. Für mich ist ein wahrer Freund jemand, der unter diesen Bedingungen gleichberechtigt ist. Das heißt, Griffith hat einen Traum und er lässt sich von seinen Leuten helfen, aber er erwartet von diesen Leuten, dass sie nicht für seinen Traum kämpfen, sondern auch für ihren eigenen, weil ansonsten sind sie, grob gesagt, nur Abschaum. Mittel zum Zweck. Und dieses Mittel zum Zweck, das meint er ziemlich ernst. Sowohl, ja, bei anderen Figuren, über die er sich stellt, andere Könige, für die er als Söldner kämpft, als auch seine eigenen Leute. Weil sein Traum steht über allem. Er träumt von einem eigenen Königreich. Und da jedes Mittel, Entschuldigung, wie sagt man? Jeder Zweck, oder der Zweck heiligt jedes Mittel. So. Jeder Zweck.
Ja, das betont der Max schon mit Absicht, so jeder Zweck. Weil der Griffith-Designer, der geht wortwörtlich über Leichen. Ne? Man merkt schnell, okay, der Typ hat was vor. Und man begleitet die Ergebnisse, die ziemlich schnell kommen, und man ist sich auch sehr schnell sicher, der wird irgendwann dazu kommen, sein Ziel zu erreichen.
Ja.
Und man ist anfangs auch noch mit ihm und wünscht sich das natürlich, weil man sieht Guts, der an seiner Seite kämpft, und hoffentlich schaffen die das. Und ist dann umso trauriger, wenn er sein Ziel erreicht. also Teaser.
Ja.
Das Krasse an Griffith ist halt auch nicht nur sozusagen diese Gewalt, die er leben lässt, damit er an sein Ziel kommt, sondern was er mit sich selbst anrichtet, um sein Ziel zu erreichen. Der macht vor nichts Halt. Und irgendwann gibt es einen König und ja, wie alle, verfällt er dem Griffith. Und der Griffith wird sein Lustknabe. Der Griffith verkauft seinen Körper für Geld.
Ja.
Und da sieht der Guts und stellt natürlich in Frage, wieso tust du das, warum machst du das? Und der Griffith, für den gibt sowas nicht wie so, ja, das ist unmoralisch und oh, ich habe mich jetzt verkauft, sondern der sieht nur, das ist ein Schritt, den er machen muss, weil er das Geld eben braucht, um seine Kameraden durchzufüttern und Waffen zu kaufen etc. Und das ist für ihn einfach ein logischer Schritt, den er machen muss.
Ja.
Dieses Geld reinholen, damit er seinem Ziel vorankommt, und das macht ihm absolut nichts aus. Und später, wo er dann groß ist und seine Armee hat, treffen sie diesen König wieder. Und der König natürlich, oh, Griffith, wir hatten doch so eine schöne Zeit und ich liebe dich, und ist halt komplett emotional. Und der Griffith, völlig kalt, schlägt ihm den Kopf ab, weil das auch eben einfach der nächste Schritt ist, um weiterzukommen.
Ja, ja, der ist sehr lösungsorientiert, würde ich mal sagen.
Ja, der Typ ist eine Maschine, der ist programmiert auf sein Ziel und Step by Step arbeitet er das ab, und da gibt's keine Logik, da gibt's keine Emotionen, da gibt's nur diesen Weg und den geht er.
Ja, und ich glaube, wir müssen jetzt auch auf diese Eklipse zu sprechen kommen. Es führt kein Weg dran vorbei, und für alle, die Berserk noch lesen wollen, und wir haben es ja eben schon mal angeteasert, die sollten jetzt ausmachen, sollten es lesen, zumindest bis diese Eklipse passiert und vorbei ist, und dann zurückkommen.
Ja.
Weil die ist so monumental. Und da übertreibe ich nicht, weil diese Eklipse sogar in den Avengers-Filmen im Hintergrund zu sehen ist, dass dieses Gefühl muss jeder für sich selbst beim Lesen haben. Und zwar ist es so, Achtung, ich sag's nochmal, Spoiler,
also ich sag's auch nochmal ausdrücklich, da passieren dann Sachen, da bleibt kein Auge trocken und ihr werdet euch scheiße fühlen.
Ja. Das ist so. Und zwar ist es so, dass der Guts dann sich entscheidet, diese Falken zu verlassen, seine Kameraden, und seinen eigenen Weg zu gehen. Sie versuchen ihn dann noch aufzuhalten, können es aber nicht. Guts geht weg. So, und dann ist man ein bisschen bei Guts. Und dann, ich weiß nicht mehr, wer ihn zurückholt, aber irgendjemand geht zu ihm, kontaktiert ihn und sagt, scheiße, Griffith wurde gefangen genommen, wir müssen ihn retten. Guts natürlich, ja, okay, mach ich, Bastjo ist ja irgendwo ein Freund, und er macht es, und sie finden den Griffith, der irgendwie, ich glaube, ein Jahr lang gefoltert wurde. Der ist auf jeden Fall nur noch Haut und Knochen. Der ist auch, du siehst auch sein Gesicht nicht mehr. Der hat so einen Helm auf, so einen Falkenhelm, den hat er auch als Söldner auf. Und sein Körper ist in Bandagen gewickelt. Und da gibt's ein Panel übrigens, als sie ihn dann retten. Und der Griffith, für mich, ich interpretiere das so, der Guts hat den Griffith im Arm, und der Griffith will seinen Arm um den Hals vom Guts legen, um sich festzuhalten. Und für mich sieht es so aus, als würde er den Guts würgen wollen, weil er sie verlassen hat.
Mhm.
Weil der Guts ein Puzzleteil war zu dem, was der Griffith hat erreichen wollen. Und sie befreien den Griffith. Der Griffith kann nicht mehr richtig sprechen. Er darbt einfach nur noch vor sich hin. Und ist natürlich sein Ziel, dieses Königreich zu gründen, weiter entfernt, denn alles, was er getan hat, war umsonst. Und dann bekommt er die Möglichkeit, dieses Ziel doch noch zu erreichen. Und zwar, indem er die Godhand ruft mit diesem Ei. Und das macht er. Und beschwört dann diese Eklipse herauf. Und das sorgt dafür, dass er selbst zu einer von diesen Godhand wird, zu einem Finger, muss dafür aber alle anderen opfern. Und er tut es, ohne mit der Wimper zu zucken. Alle anderen, die ganzen Jahre, die er mit seinen Kameraden verbracht hat, alles, was er erreicht hat, opfert er nur für dieses eine Ziel. Und dann findet diese Eklipse statt. Es ist ein riesiges Massaker. Du siehst die Figuren, mit denen du Zeit verbracht hast, wie sie reihenweise verrecken und um ihr Leben kämpfen. Und sie packen es nicht, sie haben keine Chance. Und der Grund dafür ist Griffith. Und der Griffith kommt dann zurück, als einer von dieser Godhand, der hat dann so eine schwarze Rüstung an und hat dann auch so lederne Flügel und sowas. Und dann siehst du auch Guts, der kämpft und durchbeißt, wie immer. Er kämpft und sich durchbeißt, und er muss dann zusehen, wie Griffith als Rache an ihm, dass er sie verlassen hat, Kiaska, also diese Kommandantin, von der Martin auch schon gesprochen hat, vergewaltigt vor seinen Augen. Die Frau, die erste Frau, die erste Mensch, den er geliebt hat, und Guts wird da festgehalten, und Griffith vergewaltigt die, also die Person, zu der er immer aufgesehen hat. Und du musst damit zugucken. Und er kriegt dann so eine Klaue ins Auge und er versucht sich loszureißen und nimmt dann so ein abgebrochenes Schwert und hackt sich den Arm ab, damit er da durchkommt und versucht die zu erreichen, aber er schafft's nicht. Wie du vorhin gesagt hast, er verliert mehrfach. Er verliert seine Liebe, den ersten Menschen, den er geliebt hat. Er verliert den Griffith. Er verliert den Glauben an die Menschheit. Er verliert den Glauben an die Freunde. Er verliert seinen Arm. Er verliert alles.
Ja, und diese Eklipse, das ist richtig heftig, egal aus welcher Sicht, ja. Weil diese Kiaska, die kämpft sich ja vorher auch den Ast ab gegen diese Dämonen, die in dieser Eklipse erscheinen, und die ist ja dann auch einfach nur müde und völlig fertig, und dann fällt der Griffith über die her. Aber den anderen Kameraden ergeht es ähnlich. Man sieht, das hat er so gut gezeichnet, man sieht diese Verwirrung der Leute, die nicht wissen, warum sie plötzlich sterben, und ihr Boss ist plötzlich weg. Und die treffen immer wieder auf sich, der eine trifft Guts, der nächste trifft den anderen, und sie sprechen sich ab so, fuck, wir müssen hier weg, was ist hier los? Und die Verzweiflung nimmt Überhand und die geht auf einen über. Das ist so schlimm, und das ist auch der heftigste Moment ist, wo die Kiaska dann auch zu dem Guts sagt, er soll weggucken.
Ja.
Und man denkt sich, niemals würde der weggucken, der will die retten, und dann verliert er das Auge, dann verliert er den Arm, und es hilft einfach nicht. Und dass der Griffith das durchzieht, das ist so schlimm. Ich war so wütend, ne? Ich habe den sofort gehasst.
Ja, ja.
Also, danach brauchst du echt eine Pause. Das war das, was wir am Anfang gesagt haben. Da muss man dir den Kopf am Arm streicheln. Das ist pure Folter.
Ja, weil einfach so viel Vorarbeit geleistet wird und du die Figuren kennst und den Griffith kennst und den Guts kennst und die Kiaska kennst und weißt, was die zusammen erlebt haben, was jeder für sich erlebt hat. Und dann macht der Griffith einfach alles zu Scheiße, indem er einfach nur das tut, was er eigentlich immer tut, nämlich sein Ziel verfolgen. Und das ist so ein Finale. Es ist ja nicht das Finale des Manga, bei weitem nicht, aber das ist ein Finale, das wird einem für immer im Kopf bleiben, weil ich habe noch nie ein Finale oder eine Klimax von irgendwas gelesen, was mich so, Entschuldigung, gefickt hat.
Ja, das war brutal. Und damit kommen wir auch noch zur dritten Hauptperson, sage ich mal.
Ja,
ist sie auch, ja. Zu Kiaska, der Kommandantin der Falken. Da gibt es dann so einen Liebesdreieck, weil auch sie schaut immer zum Griffith auf, weil er sie gerettet hat in ihrer Jugend und sie dann aufgenommen hat bei den Falken. Und zuerst hat die so ein bisschen, beißt sie sich mit dem Guts, weil der Guts dann auch ein bisschen mit dem Griffith liebäugelt, weil der Griffith ja sieht, wie krass der Guts ist. Und das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Eifersucht spielt da mit rein, sag ich mal. Und die mögen sich nicht. Dann gibt es so einen Moment, dann gibt es mal eine Schlacht, da wird die Kiaska verwundet und der Guts kommt ihr zur Rettung und die beiden müssen sich in einer Höhle verstecken und der Guts, der pflegt die. Und dann hat man so nicht die Hoffnung, aber man merkt so ein bisschen, ja, vielleicht die herrschen da doch Sympathien.
Ja.
Und die gibt es dann auf jeden Fall. Und dann kämpfen die zusammen Hand in Hand, sage ich mal. Und irgendwann verlieben die sich einfach ineinander. Und dann gibt es so eine, ja, dann gibt es eine Sexszene zwischen den beiden. Und durch die Geschehnisse und das alles drumherum, das brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber man gönnt das den beiden in dem Fall. Man freut sich mit ihnen, weil die zwei Figuren, die zusammen gehören, zusammengefunden haben. Und das ist dann nicht nur so wie in der Liebeskomödie, dass die dann in der Wiese knutschen und daneben liegt ein Korb mit einem Apfel und einer Weinflasche drin, sondern eben, wenn ich mich richtig erinnere, ist das sogar vom Guts das erste Mal.
Ja.
Und wie ihr gehört habt, ist er ja in seiner Kindheit misshandelt worden. Der verbindet Sex nicht unbedingt mit was Gutem. So hat er dann auch so einen Flashback und fängt dann auch die Kiaska an zu würgen. Für ganz kurz. Was das Ganze dann auch nochmal richtig emotional machen lässt. Aber ich sag mal so, das bringt die beiden nicht auseinander, sondern da öffnet er sich zum ersten Mal ein Stück weit und sie öffnet sich und die finden beide zusammen und das ist schön. Und das macht diese Eclipse nochmal heftiger dann.
Ja, ich habe tatsächlich, also ich mochte Kiaska von Anfang an, weil das auch so eine, ne, das ist, andere würden wieder sagen, das ist so eine starke Frau. Das ist eine verdammt gute Frauenfigur, weil die sich in einer Welt von Männern behaupten muss. Oder in ihrer Welt gibt's ja quasi nur Männer bei den Söldnern. Und das ist wahnsinnig gut geschrieben. Und die ist burschikos, zumindest am Anfang. Und die passt da irgendwie rein. Und wir haben vom Liebesdreieck gesprochen. Das ist aber kein klassisches Liebesdreieck, so dass Guts und Griffith um die buhlen, sondern das ist mehr so ein, sie schauen zu Griffith auf und Kioska mag Guts nicht und Guts kommt mit Kioska schon irgendwie klar. Und das ist keine so ein standardmäßiges Liebesdreieck. Und ich habe am Anfang tatsächlich auch gehofft, dass Guts und Kioska gar nicht zusammenkommen und sich verlieben, sondern einfach gute Freunde werden. Dass sie sich dann trotzdem verliebt haben, das passt, das ist in Ordnung, das wird auch nie ausgewalzt, also dass es irgendwie schnulzig oder so wird, sondern es tut, wie du sagst, dann einfach bei der Eclipse noch mehr weh und vor allem das, was danach kommt.
Ja, weil die Kioska überlebt wie der Guts die Eclipse und beide kriegen so ein Brandmal, so ein Opferzeichen, ich sag mal als Strafe dafür, dass sie überlebt haben.
Ja.
Die werden dann nachts immer von Geistern heimgesucht, eben weil sie dieses Mal tragen. Nur ist es so, dass der Guts seinen Verstand behält. Der muss mit diesen Erinnerungen leben, was er da gesehen hat. Aber die Kioska, wie sagt man, wird zum Pflegefall. Die bildet sich geistig zurück, kann nicht mehr sprechen und benimmt sich wie ein Kind.
Ja, die hat sich einfach geistig komplett abgenabelt. Und das gibt's ja tatsächlich so, dass Menschen, wenn die was Schlimmes erleben, das quasi sozusagen ausblenden und das Gehirn sich selbst davor schützt. Und sowas passiert ja auch, indem sie einfach, böse gesagt, schwachsinnig wird.
Ja, und das ist dann eben so schlimm, weil der Guts versucht dann, mit der Kioska zu leben. Die Liebe ist ja da, wird aber nicht erwidert und man sucht dann auch ein Heilmittel, sage ich mal, um die richtige Kioska zurückzuholen. Und das ist so schlimm in der Geschichte, weil der Guts sich, sage ich mal, so reinhängt. Die sieht in ihm aber nur einen bösen Mann, fürchtet sich vor ihm.
Ja, und er liebt sie noch.
Und es werden auch schon noch von anderen Wesen in der Geschichte Anspielungen darauf gemacht, dass der Guts aufpassen muss, was er sich wünscht, weil das, was er sich wünscht, muss nicht unbedingt das sein, was dann später passiert. Und ja, das macht das Ganze nochmal so schlimm. Also, es passiert diese Eclipse und danach hatte ich nur noch Angst um die Kioska, weil man nur noch sieht, wie der Guts ums Verrecken versucht, sie zu beschützen.
Ja.
Und überall lauern Gefahr und sie ist auch eine Gefahr für sich selbst, weil sie halt, mit Feuer spielt, mit irgendwelchen Messern hantiert und sich immer droht, selbst zu verletzen, wenn es nicht andere machen.
Ja.
Das wird ganz verrückt und das ist eben diese Kioska.
Wir könnten da jetzt noch auf viel, viel mehr eingehen. Da sind mir jetzt auch noch Sachen ins Hirn geschossen mit der Kioska und anderen. Das spare ich jetzt aber auch sonst für die Folge 3 Stunden lang.
Ja.
Weil, ja, das ist jetzt mal so der Kern. Und ich glaube, wir haben Berserk jetzt ziemlich gut umrissen. Und ich habe jetzt auch eben, als ich von dieser Eclipse erzählt habe, habe ich gemerkt, wie es einfach aus mir rausgesprudelt ist. Ich hatte die Bilder aus dem Manga wieder im Kopf und das musste jetzt aus mir raus. Ich bin jetzt auch ein bisschen erschöpft.
Ja,
ja.
Mir fällt auch nichts zu sagen. Eclipse ist das härteste ever. Lasst euch nichts erzählen. Viele denken sich, oh, Comics, Manga, kann ja nicht so schlimm sein. Alles abenteuermäßig und so, gibt eine Story und irgendwelche Superhelden, die super stark sind. Aber das sind, ich hab noch nie eine Pause gebraucht. Ne, beim Manga lesen. Wo ich mir dachte, nee, das nimmt mich jetzt mit. Habe ich mir nie gedacht, nur da.
Ja.
Heftiger Scheiß. Okay, so. Aber was wir angesprochen haben, ist, der Autor ist leider schon verstorben. Die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Man fragt sich jetzt vielleicht beim Hören, okay, heilen sie die Kioska, finden Guts und sie wieder zusammen? Können sie Rache am Griffith nehmen? Das sind alles Fragen, die wir nicht beantworten können.
Nee. Glaubst du denn, dass die Kioska geheilt wird? Ich glaube, wird sie nicht sogar zum Schluss geheilt?
Ja, also jetzt nochmal Spoiler, wenn ihr es vielleicht schon gelesen habt und noch nicht beim letzten Band seid, jetzt spreche ich über den Schluss. Alle anderen können gerne weiter zuhören, wenn sie es nicht vorhaben zu lesen, sondern sich nur an unserer Story ergötzen. Und die, die nicht gespoilert werden wollen, sind jetzt sowieso schon verloren, wenn sie jetzt zuhören. Ja, die wird geheilt von dieser Elfenkönigin.
Mhm.
Sie erinnert sich dann auch an den Guts und freut sich im ersten Moment dann auch auf das Wiedersehen. Und das läuft dann so ab. Sie ziehen die Kioska schön an, weil sie ja für den ganz gut aussehen soll, wenn sie sich treffen. Ne? Soll ja ein schönes Wiedersehen sein. Im ersten Moment ja auch positive Gedanken. Dann sieht sie den Guts und dann kommt eine große Doppelseite. Also sie sieht den Guts, man sieht so einen Schreckmoment, so eine Schreckensgedankenblase, sag ich mal.
Mhm.
Nächste Seite ist dann eine Doppelseite vom Griffith, wie er in diesem Kerker lag. Mit diesem Helm auf dem Kopf und voller Narben. wo man sich denkt, oh, das schießt dir plötzlich in den Kopf. Dann blättert man weiter, dann gibt es noch eine Doppelseite von Guts, wie hinter ihm ganz viele Augen sind, er in so einer Art Augenhöhle steht, richtig fetter Schatten, Gesicht ein einziger Schatten, so als wäre er der Böse. Man blättert um, dann gibt es keine Doppelseite, sondern nur noch eine Seite und da ist nur ein Schrei zu lesen. Von ihr vermutlich.
Ja.
Und die Seite links ist quasi das Kapitelende mit einfach so einer Titelseite.
Ja.
Und wenn man weiterblättert, ist man wieder bei Griffith, wie gerade in seinem Königreich passiert. Das heißt, wir können nur interpretieren, dass irgendwelche Erinnerungen in Kieska ausgelöst haben, dass sie sich doch nicht freut, den Guts zu sehen. Und wenn das so ist, dann macht mich das fertig.
Das wird dann ist vorbei, oder? Die kommen da nicht mehr dran. Das ist das Letzte, was man von denen
sieht. Genau. Das letzte Kapitel ist dann ein Griffith-Kapitel in diesem Königreich und dann endet Band 20 und dann endet unfreiwillig die Serie.
Ja, warum bist du gestorben, Gentaro Miura?
Ja, man kann, vielleicht ist auch dieser Schrei ein Ausruf der Freude, was ich nicht glaube, weil der so schwarz hinterlegt ist. Man merkt, dass es ein Angstschrei ist. Und man fragt sich halt, ja, wieso fürchtet sie sich? Ne? War diese Liebe zu Griffith am Ende doch stärker, trotz dem, was passiert ist? Ne? Was man aber nicht glauben möchte, weil diese Eclipse doch sehr heftig war. Aber wieso sieht sie dann den Guts als Bösen und so? Das sind alles lauter Fragen, die leider niemals vermutlich beantwortet werden. Und ja, es trifft einen so hart, weil diese Reise so schlimm war.
Ja.
Und dann endet sie halt auch noch im Schlimmen.
Und man möchte halt einfach, dass diese Reise zu Ende geht und die am Ende zumindest ein gutes Ende bekommen. Und ich glaube, das hätte der auch geschrieben, würde er noch leben. Ich glaube, dass, also Guts und Griffith müssen aufeinandertreffen. Es führt absolut keinen Weg dran vorbei, dass die sich nochmal gegenüberstehen. Ja. Und wie ich ja am Anfang auch gesagt habe, der Griffith ist zwar einer dieser Dämonen, dieser Godhand, aber sein Königreich, da geht's den Leuten ziemlich gut und er ist auch kein Arschloch und der ist ein guter Anführer, so wie er es für die Falken im Prinzip auch war. Und er versucht da die Leute auch unter sich zu einen und er hat dann auch Nebenfiguren, die ihm folgen und so weiter, wie der Guts halt auch seine Leute um sich geschart hat und dann müssen die irgendwann aufeinandertreffen und das hätte mich interessiert, wie das abgelaufen wäre, ob es dann ein Gemetzel gegeben hätte, was dann passiert wäre.
Ja, vor allem, weil ja so viele Leute hinter dem Griffith stehen, hätte der Guts sich mit denen allen anlegen müssen. Also wie man die beiden zusammengebracht hätte, das hätte mich schon interessiert, weil das wäre schwierig gewesen, erstmal an so vielen Leuten vorbeizukommen und dann erst nochmal mit dem Griffith zu kämpfen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen gelöst wird wie in One Piece, dass halt quasi die Untergebenen von den beiden gegeneinander kämpfen, dass es dann halt so verschiedene Kämpfe gibt und Guts und Griffith kämpfen gegeneinander.
Ja, nur dass der Griffith hat ja die übelsten Ficker an seiner Seite.
Und
Der Guts hat neben sich nicht die übelsten Ficker.
Ja, stimmt. Da gibt's ja noch den Grunberg, wie er heißt, und diese ganzen Ritter. Ich verstehe, ja.
Ja, das macht's so spannend, weil irgendwo hätte der Showdown stattfinden müssen. Ich weiß nur nicht, wie man die beiden zusammenbringt. Aber ja, das wäre eine Rache gewesen, die hätte ich gerne noch miterlebt, wie die beiden zusammenkommen.
Ja, ich auch. Wir können eigentlich nur hoffen, also es heißt, dass angeblich 4/5 der Geschichte schon erzählt sind. Also es fehlt nur noch 1/5 von Berserk. Und das, wir können nur hoffen, dass der Autor irgendwo Notizen gemacht hat oder das irgendwie niedergeschrieben hat und dass sie das irgendwie, entweder als Buch oder jemand anderes zeichnet und so weiter, dass das irgendwie zu Ende gebracht wird.
Ja, was halt auch gut gewesen wäre, wenn man gesehen hätte, wie die Kieska mit dem Griffith zusammenkommt, wie sie reagiert.
Ja. Wie diese drei halt quasi reagieren.
Ja. Ob sie ihn nicht vielleicht sogar killt.
Das wäre sehr geil und sehr.
Ja. Aber ja, kann man nichts machen. Was man machen kann, ist sich auf jeden Fall mal mit Berserk zu beschäftigen. Ja. Wenn ihr jetzt wieder reinhört, weil ihr wegen den Spoilern die letzten 20 Minuten nicht zugehört habt, holt euch Berserk, lest es. Auch wenn ihr jetzt es nicht gelesen habt und trotzdem die Folge gehört habt, es würde sich trotzdem auf jeden Fall lohnen, das mitzuerleben.
Ja.
Ich kann nichts dazu sagen, außer danke, Maxi, dass du mir das gezeigt hast.
Bitte.
So heftig, wie es war, so gut war es auch, weil wir lesen ja Geschichten, um Emotionen zu erleben. Und auch wenn diese hier sehr düster sind, war es trotzdem ein Erlebnis.
Ja, es gibt auch nichts wie Berserk. Und das Gute an Berserk übrigens ist, da geht es jetzt ein bisschen wieder nach außen, es gibt diese Sammelbände, die heißen Berserk Max. Die kosten, da sind immer zwei Manga-Bände, also von den dünnen in einen dicken zusammengefasst, selbe Größe ungefähr, die kosten einen Zehner. Das heißt, Berserk kann man relativ günstig erwerben. Es gibt keine, du hast keine Ausrede, es nicht zu lesen. Zuhörer.
Du bist gemeint. Ja, von daher, was man auch günstig erwerben kann, ist die nächste Folge.
Die gibt's sogar umsonst.
Die gibt's sogar umsonst. Wann kommt die?
Die kommt am 25. Mai und wir können anteasen, dass es wieder ein Interview wird. Und diesmal ein ziemlich interessantes Interview.
Weil die anderen ja nicht in Silvia interessant waren, ne? Ja, Spaß. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt uns die Emotionen angehört.
Ja, ich bin jetzt auch echt erschöpft.
Ja, wichtig für uns ist, auf Spotify haben wir festgestellt, es gibt da eine Sternefunktion. Wir freuen uns über jede Art von Feedback und wenn ihr mal auf Spotify seid, dann hinterlasst uns doch ein paar Sterne. Hinterlasst uns auf Apple Podcast ein paar Sterne und überall Daumen hoch und Feedback, wo man das eben so machen kann, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Wir bedanken uns da sehr, das gibt uns viel, das macht uns Bock auf die nächsten Folgen und wir verbleiben mit freundlichen Grüßen.
Ja, bitte nicht weinen.
Hochachtungsvoll, Martin und Max. Bis denn.
Bis dann.
Ich und mein Bruder, wir hatten früher ein gemeinsames Zimmer, als wir klein waren. Und das hatte eine lustige Tapete. Und zwar die von Asterix und Obelix. Da hat man gesehen, wie die halt wie ein paar Römer durch die Gegend fliegen etc. Wir hatten ein Stockbett, ein rot angemaltes. Wir hatten einen Computer im Zimmer. Einen ganz alten noch, der konnte, glaube ich, nichts außer so ein Tetris-Spiel. Das muss ich jetzt erzählen, um das Setting sozusagen für die Geschichte aufzubauen.
Worldbuilding. Und eines Tages. Worldbuilding.
Ja, genau. Und eines Tages, und unser Teppich war, glaube ich, auch eine diese Spielstraßen, wo man mit so Autos entlangfahren kann. Ja,
hatte ich auch.
Ne, das muss man jetzt wissen, um sich das alles vorstellen zu können, was gleich passiert. Und eines Tages spielt mein Bruder, lass mich lügen, wie alt wir waren, 6, an dem Computer eben dieses Fake-Tetris. Und ich war als Kind sehr schmächtig. Und ich bin an diesem Stockbett von uns, ich glaube, an manchen Teilen Deutschlands nennt man es vielleicht auch Etagenbett, also quasi eine Matratze, Leiter und dann wieder Matratze. Mhm. Und ich war so schmächtig, ich bin durch die Sprossen dazwischen durchgekommen. Mhm. Und bin dann halt immer so geklettert, habe mich wegen aufgeführt, wie das so ist als Kind. Habe aber nicht gedacht, wie man das als Kind auch oft macht. Und es ist ja so, dass du bei so einem Stockbett einen großen Abstand hast zwischen zwei Sprossen und zwei kleine, weil ja dann oben dieses Brett sozusagen vom nächsten Bett anfängt.
Ja, ja.
Und deswegen ist der Abstand ein bisschen schmaler.
Ja.
Und ich kletter durch so einen schmalen Abstand, schaff's mit dem Körper, aber der Kopf bleibt hängen. Und es gab kein Vor und kein Zurück. Und ich häng da so in dieser Leiter mit meinem Kopf. Und ich schaue zu meinem Bruder und sage, er soll mir helfen. Der schaut mich entgeistert an und rennt weg aus dem Zimmer. Dann kam er kurz drauf mit meiner Mutter und die hat dann halt natürlich meinen Kopf so genommen und halt probiert, so, ja, mach doch mal. Ne? Hat wehgetan, ging nichts. Und dann kam mein älterer Bruder mit einer, ich weiß gar nicht, wie die Säge heißt, auf jeden Fall so eine Handsäge, ne, mit der du Holz sägen kannst.
Ja, ja.
Und dann mussten die mich aus dieser Leiter raussägen. Ja, und es wurde festgehalten auf Kamera noch mit so einer uralten Handkamera, die so groß ist wie eine Tastatur heute.
Ja.
Naja, also so ein klobiges Teil. Mein Vater sagt immer, die hat damals so viel gekostet wie ein Neuwagen.
Ja.
Weißt du, noch auf Tape. Haben sie mich schön abgefilmt, wie ich aus dieser Leiter rausgeschnitten werde. Und mich da so richtig blöd mit dem Kopf drin hänge.
Scheiße, waren Eltern in den 90ern, die haben alle diese Kamera gehabt und jeder Scheiß von dir wurde gefilmt.
Ja, genau. Und ja, das ist immer wieder ein Kracher, wenn ich das Leuten erzähle. Weil ich war wirklich sehr dünn als Kind, nur ja, diese Überraschung, wie, ne, als Kind, diese Verlorenheit, die man dann so spielt, diese Panik, so, oh je, weißt schon, das war zu viel.
Ja.
Ja, war ein Erlebnis.
Ja, diese Kiste, aber diese, es gibt, glaube ich, von jedem von uns diese Kamerabilder. Ich weiß von meinem besten Freund, das werde ich jetzt nicht erzählen. Es ging nur darum, dass man Schaukelpferde mit einer Zahnbürste bürstet. Das war sein Ding. Und mein Ding war, wie mein Vater auf mich runterfilmt mit der Kamera, war ich auch so 4, 5 und ich gucke nach oben in die Kamera und sag, Papa, kann ich Nintendo bielen? Und das hält mir meine Mutter heute noch vor. Beide halten mir das vor.
Was, Papa, kann ich mit dem Nintendo spielen?
Papa kann ihn Nintendo spielen.
Jawohl.